Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 70 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Patrick Meinl zu Gast. Patrick ist Geschäftsführer der BetterVest Crowdfunding Plattform und wir sprechen in der kommenden Stunde über Themen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Zukunftsforschung, künstliche Intelligenz, Startup-Mentalität in Deutschland und noch ganz viel mehr. Und es sind durchaus ein paar Themen dabei, die ich noch gar nicht in meinem Podcast hatte. Und mir hat das Interview eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, du kannst da auch noch ein paar zusätzliche Ansatzpunkte mitnehmen. Präsentiert wird dir diese Folge von Blinkist, der App für große Ideen im kleinen Format. Blinkist fasst Sachbücher zusammen. Und das heißt, du kannst dann innerhalb von 15 bis 25 Minuten die Kernaussagen von Sachbüchern wie Souverän investieren in Indexfonds von Gerd Kommer oder Der Crash ist die Lösung von Marc Friedrich oder diversen Startup-Büchern kannst du dir durchlesen. Und mir bringt das sehr viel, weil ich einfach ganz viele Bücher auf meinem Nachttisch habe und auf meinem Kindle und da gar nicht so ganz hinterherkomme. Und ich nehme mir dann immer mal ein, zwei Stunden Zeit und lese dann so die neuesten Buchzusammenfassungen. Gestern zum Beispiel habe ich das gemacht und da habe ich auch eine ganze Menge mitgenommen und vielleicht ist es ja auch von Interesse für dich. Als Hörer des Finanzrocker Podcasts bekommst du 20% auf das Jahresabo. Den Link zu der Seite findest du im Blog und wenn du es einfach mal testen möchtest für 3 Tage, dann kannst du das auch kostenlos machen. So, und wir holen jetzt die Gitarre raus und gehen ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in die Bankenhauptstadt Frankfurt zu Patrick Meinls. Patrick ist ehemaliger Zukunftsforscher und Kognitionswissenschaftler und vor einigen Jahren gründete er die nachhaltige Crowdfunding-Plattform BetterVest und leitet sie seitdem als Geschäftsführer. Das heißt, wir haben für die kommende Stunde spannende Themen für unser Interview, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast. Patrick, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freue mich hier zu sein.
Ja, und trotz Erkältung willst du dich jetzt in das Interview wagen und ich hoffe, dass deine Stimme dann auch bis zum Ende durchhält.
Das hoffe ich auch, ja.
Von daher würde ich sagen, legen wir gleich los. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, Patrick Meinls, ich bin 37, habe 2 Kinder, bin wie gesagt Gründer und Geschäftsführer von BetterVest und betreibe das jetzt seit 2012 bzw. 2013 mit den ersten Projekten in einem Team von ursprünglich 5 Gründern. Mittlerweile sind wir 10 Leute, die das Ganze oder 9 Leute, die das Ganze hier betreiben.
Und vorher warst du Zukunftsforscher und Kognitionswissenschaftler. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, also ich habe Kognitionswissenschaften studiert. Mhm. Das ist letztendlich eine, ich sag mal, Spezialform der Psychologie, wo es ein bisschen in Richtung Neurowissenschaften reingeht, aber auch viel mit künstlicher Intelligenzentwicklung und Ähnlichem zu tun hat. Mhm. Ich habe dann aber für eine Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten, das Zukunftsinstitut hier in Frankfurt, beziehungsweise damals noch in Kelkheim. Und die befassen sich eben mit Trend- und Zukunftsforschung, versuchen also gesellschaftliche Wandlungsprozesse, technologische und wirtschaftliche Wandlungsprozesse zu beschreiben und so zu verdichten, dass Unternehmen, aber auch andere Institutionen damit arbeiten können, dass man sich auf mögliche Entwicklungen einstellen kann und eben besser auf den Wandel in der Welt vorbereitet ist.
Das heißt also auch so ein Thema wie demografischer Wandel spielt da eine entscheidende Rolle, oder?
Ja, absolut. Aber gerne auch, ja, ich sag mal, positiv gewendet verstanden, denn der demografische Wandel ist ein gutes Beispiel, der ja immer so als demografische Katastrophe verhandelt wird. Was man aber eben dabei vernachlässigt, ist, dass sich ja auch die Art, wie wir alt werden, komplett verändert hat. Wenn wir an alte Leute denken, dann haben wir unsere eigenen Großeltern im Kopf. Wenn man sich aber die heute 60-, 70-Jährigen anschaut, dann sind die gesünder, fitter, häufig noch berufstätig oder haben irgendwie ihre Hobbys zum Beruf gemacht und so weiter. Also das ist auch eine ganz andere Art von Mensch sozusagen, die da heute alt ist. Und das verachten wir mal oder sehen wir manchmal gar nicht so richtig. Und genau solche Wandlungsprozesse eben auch auf der qualitativen Ebene zu beschreiben und nicht nur rein demografisch, rein quantitativ ranzugehen, das war eben auch so eine Aufgabe, die ich da im Team aus ganz unterschiedlichen Backgrounds absolviert habe.
Hat denn das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie auch eine Rolle gespielt?
Ja, ganz klar. Also zu der Zeit, als ich angefangen habe, im Jahr 2006, kam so der Begriff der LOHAS auf, das Lifestyle of Health and Sustainability, was, ja, ich sag mal sowas wie die logische Fortsetzung der Ökos aus den 60er und 70er Jahren oder auch 80er Jahren ist. Nämlich dieses Thema hat sich eben auch weiterentwickelt. Es sind nicht mehr einfach nur, in Anführungszeichen, Leute, die Welt ein Stückchen besser machen wollen, sondern auch Leute, die designaffin sind, die technologieaffin sind, die ganz anders eben auch mit diesem Thema Nachhaltigkeit umgehen, die viel mehr im Mainstream verwurzelt sind, als das eben noch die Nische, sag ich mal, der Hippie- und Ökokultur in früheren Jahrzehnten war. Ja. Und genau diese Wandlungsprozesse auch da dann wieder aufzubereiten, sodass man sich da marketingmäßig drauf einstellen kann, in der Produktentwicklung drauf einstellen kann. Das waren ganz klar oder ganz typische Themen, die wir dort auch behandelt haben.
Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, so das Thema Energie, Ökologie dann für die Gründung eines Startups zu nutzen?
Also erstmal grundsätzlich lag mir das Thema Nachhaltigkeit schon lange am Herzen und speziell das Thema Energie fand ich sehr spannend, weil letztendlich natürlich Energie so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Mutter aller Probleme und aller Lösungen ist, die wir so auf dem Globus gerade sehen. Also es geht um Ernährung, es geht um Transport. Also alle Themen sind ja letztendlich an das Thema Energie gekoppelt. Und wenn wir eine nachhaltige Energiewende schaffen, dann lösen wir damit, glaube ich, auch einen Großteil anderer Probleme. Ja. Und diese Energiewende können wir aber nur schaffen, das sagen zumindest alle führenden Forscher und Koryphäen in dem Bereich, wenn wir uns eben nicht nur darum kümmern, die Netze auszubauen, die Erneuerbaren auszubauen, sondern auch uns um das Thema Energieeinsparung kümmern. Und das war eben damals so ein bisschen der Trigger dafür, etwas in dem Bereich zu machen. Ich hatte das Buch Faktor 4 von Ernst-Ulrich von Weizsäcker gelesen, wo es eben genau um diese immensen Einsparpotenziale geht. Und ja, das hat irgendwann, es muss auch so um 2006 rum gewesen sein, als ich beim Zukunftsinstitut angefangen habe, hat es irgendwie Klick gemacht, als ich so eine erste Crowdfunding-Plattform gesehen habe, das irgendwie zusammenzubringen. Also Ökologie und Nachhaltigkeit irgendwie mit diesem Finanzierungsthema zu verbinden. Und ja, es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich gegründet habe, aber es war auf jeden Fall aus dieser Mischung, aus diesem Spannungsfeld heraus, dass ich einerseits diesen Trend Crowdfunding gesehen habe, auf der anderen Seite aber auch, wie sich das Thema Nachhaltigkeit verändert. Und ja, das war die Kombination daraus.
Hat Japan denn eine Rolle gespielt 2011 mit dem Atomreaktorunglück? Das war ja ungefähr zeitgleich, wo du dann angefangen hast, dir ernsthafte Gedanken zu machen, ne?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine direkte Rolle gespielt hat, aber natürlich war das natürlich, sag ich mal, noch eine Erinnerung daran, wie dringend diese Energiewende notwendig ist und wie gefährlich die Folgen sein können und wie schnell es dann auch eben gehen kann, selbst in einem hochtechnisierten Land wie Japan. wo ja von heute auf morgen auf einmal so ein Unglück passiert. Mhm. Der eigentliche ausschlaggebende Punkt war aber viel banaler und alltäglicher sozusagen. Ich habe nämlich bei einem sogenannten Startup-Weekend teilgenommen, mhm. dort zwei meiner späteren Mitgründer dann eben kennengelernt. Und das war eigentlich sozusagen der letzte Impuls, der mir gefehlt hat, um dann tatsächlich die Gründung voranzutreiben.
Habt ihr denn da schon über Themen wie Nachhaltigkeit gesprochen beim Kaffee oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also erstmal so ein Startup-Weekend, ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, aber da wird ja an einem Wochenende wird eine heterogene Gruppe von Menschen wird zusammengebracht, mhm. Designer, Marketing-Leute, Venture-Capital-Leute, alles Leute, die rund um eine Gründung irgendwie nötig sind oder einen Input geben können. Mhm. Und jeder der Anwesenden kann eine Idee vorstellen und die anderen Anwesenden schließen sich einer dieser Ideen an, mhm. und arbeiten übers Wochenende prototypenhaft diese Idee aus. Mhm. Und bei mir war es dann so, dass ich eben dort dieses Grundkonzept Crowdfunding für Energieeffizienz einzusetzen vorgestellt habe. Und ja, also donnerstags habe ich noch überlegt, ob ich Freitag hingehen soll. Und am Samstag war klar, dass ich ein Unternehmen gründen werde. Das war so der Werdegang dieses Wochenendes.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Aber das ging natürlich dann letztendlich nicht von heute auf morgen, bis ihr das dann an den Start gebracht habt, sondern das hat ja wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen länger gedauert, ne?
Ja, absolut. Also wir hatten ein gutes Jahr Vorlaufzeit, bis dann die ersten Projekte wirklich starten konnten. Mhm. Zum einen haben wir das anfangs natürlich noch in Teilzeit gemacht. Wir waren alle berufstätig oder ich war zu der Zeit auch selbstständig unterwegs. Und es gab natürlich zum einen die ganze juristische Ausgestaltung, die Plattformentwicklung, die eben einer meiner Mitgründer selbst entwickelt hat. Und alles drumherum. Also man muss auch dazu sagen, zu dem Zeitpunkt gab es ja eigentlich das Phänomen Crowdfunding noch so gut wie gar nicht. Also es gab die ersten Plattformen in dem Bereich in Deutschland sind 2011 gestartet. Wir sind, wie gesagt, 2012 haben wir uns gegründet und angefangen daran zu arbeiten. Mhm. Das heißt, das war auch natürlich noch ziemliches Neuland zu dem Zeitpunkt. Seither hat sich auch noch mal viel verändert durch gesetzliche Veränderungen und so weiter, aber das war auf jeden Fall der Startpunkt.
Mhm. Und wann kamen dann die ersten Projekte, die man dann funden konnte?
Das war im August 2013. Das war ein Projekt hier in Frankfurt, ein kleines Fitnessstudio, mhm. das seine konventionelle Beleuchtung durch LEDs ersetzt hat, ja. und dadurch eben einen Großteil seiner Energiekosten eingespart hat. Und das war ein Projekt von, ich glaube, 5.200 oder 300 Euro. Also wirklich noch ganz klein, war dann aber auch recht flott finanziert in glaube ich, 2 Tagen oder so. Und das war dann der Startschuss für alles Weitere.
Wie habt ihr damals auf euch aufmerksam gemacht?
Eigentlich hat sich daran nicht viel geändert. Damals wie heute spielen natürlich alle Online-Kanäle eine große Rolle. Social Media vor allen Dingen spielt eine große Rolle. Wir haben natürlich in der Anfangsphase erstmal unsere eigenen Netzwerke und Kontakte eingebracht in unserem Gründerteam. Und dann hat sich das langsam vergrößert. Wir haben viel Pressearbeit gemacht. Wir hatten das Glück, auch ein paar Wettbewerbe zu gewinnen, teilweise auch sehr renommierte Wettbewerbe, mhm. für Nachhaltigkeitskonzepte, für Startups und so weiter. Und darüber natürlich dann auch Presseaufmerksamkeit bekommen und vor größeren Juries oder größerem Publikum das Ganze auch vorgestellt, gepitcht, wie man sagt, in der Startup-Welt. Und so hat sich das dann organisch langsam aufgebaut.
Mhm. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, was denn für Projekte so in den vergangenen Jahren gefundet wurden, weil ihr habt ja auch ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Projekten. Fitnessstudio ist eine Sache, aber es gibt zum Beispiel auch noch den Anschluss einer Schule in Berlin an das Nahwärmenetz. Ihr habt dann auch noch ausländische Projekte. Wie hat sich das entwickelt?
Ja. Also erstmal ganz grundsätzlich, wir sind in dieser ganz engen Nische der Energieeffizienzprojekte gestartet. Und da muss ich vielleicht auch nochmal kurz ausholen, weil das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Bei Energieeffizienz geht es eben darum, dass man durch einen Technologiewechsel Energiekosten einsparen kann, damit natürlich auch CO2 einsparen kann. Das heißt, man rüstet zum Beispiel eben von konventioneller Beleuchtung auf LED um, von uneffizienten Kühlschränken zu effizienteren Heizungsanlagen, Lüftung und Klimatechnik. Das sind alles solche sogenannten Querschnittstechnologien, die man letztlich in jedem Haushalt, in jedem Betrieb, in jeder Organisation finden kann. Die häufig irgendwo im Keller, hinter irgendwelchen Abdeckhauben und so ein bisschen im Versteckten sozusagen schlummern, die aber eben enorme Einsparpotenziale bieten. Und bei der Auswahl der Projekte spielt eben genau dieses Einsparpotenzial eine ganz große Rolle. Jedes Projekt wird immer von einem Energieberater, einem externen Energieberater analysiert, geprüft. Und auf dieser Grundlage der Energieberatung werden dann die Renditen und die Laufzeiten der Projekte festgelegt, sodass die Zinsen, die die Anleger eben bekommen, eben immer durch die Einsparungen, die der Energieberater festgestellt hat, die in dem Projekt möglich sind, gedeckt sind. Mhm. Und wir haben da keinen spezifischen Branchenfokus, deswegen genau richtig, wie du sagtest. Es gibt Fitnessstudios, Hotels, es gibt produzierendes Gewerbe, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Unternehmen, die aber eben alle diese Einsparpotenziale haben. Genau, also das war sozusagen die erste Phase von unseren Projekten, dass es immer ganz eng in diesem Fokus Energieeffizienz war. Und wir haben uns dann nach und nach auch ein bisschen stärker für Energieerzeugung geöffnet, weil wir sagen natürlich nicht, Energieerzeugung ist schlecht, sondern nur Energieeffizienz ist eigentlich das wichtigere Thema und das, was für die Umsetzung der Energiewende eben fokussiert werden sollte. Nichtsdestotrotz macht natürlich auch eine Solaranlage auf dem Dach oder sonst etwas eines Unternehmens macht natürlich auch absolut Sinn. Also haben wir uns dafür auch stärker geöffnet und irgendwann kamen dann noch Projekte vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent dazu, weil man eben in Schwellen- und Entwicklungsländern mit jedem investierten Euro einfach einen viel höheren Impact erzielen kann. Einerseits natürlich, weil sagen wir mal, wenn es um ein Solarprojekt geht, die Sonneneinstrahlung natürlich auf dem afrikanischen Kontinent eine ganz andere ist als hier in Europa, aber eben auch auf der sozialen Ebene, weil man wirklich das Leben der Menschen häufig ganz, ganz massiv, ganz radikal beeinflussen kann, Gesundheitszustand beeinflussen kann, wenn man jetzt keine Kerosinlampen mehr im Haus oder in der Hütte verwenden muss, sondern das über LEDs und Solarzellen abdecken kann. Und so haben wir uns da eben Stück für Stück immer weiter zu geöffnet. Und mittlerweile haben wir, ich glaube, schon so 10, 12 Projekte auf dem afrikanischen Kontinent gemacht und eben nicht mehr nur hier in Deutschland. Wobei man, also man muss dazu sagen, Projektinhaber sind trotzdem momentan immer deutsche Unternehmen. Das hat einen juristischen Background, können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich möchte jetzt investieren, ähnlich wie bei anderen Crowdfunding-Projekten auch. Und das heißt, ich kann auch mit relativ kleinen Summen bei euch reingehen und sage, ich möchte jetzt mal 100 Euro anlegen, sagen wir mal, und erhalte dann eine Rendite zwischen 5% und 8%. Und die wird ja dann, wie du eben gesagt hast, aus den Energieeinsparungen finanziert sozusagen. Das heißt, wenn das Projekt jetzt 3 oder 4 Jahre geht, bekomme ich dann jedes Jahr meine 6% Zinsen, oder?
Genau, also das ist richtig. Es ist ein Annuitätendarlehen, das heißt, die Verzinsung richtet sich immer nach dem noch nicht getilgten Teil. Also jedes Jahr gibt es schon eine Teilrückzahlung an die Investoren. Man kann ab 50 Euro schon einsteigen und bis zu 10.000 Euro investieren. Das liegt an den Regeln des die Obergrenze liegt an den Regeln des Kleinanlegerschutzgesetzes. Und man sucht sich eben immer ein individuelles Projekt aus, das eine individuelle Amortisationszeit und damit eben auch Verzinsung hat. Und bei jedem Projekt kann man sich das auch immer schon direkt anschauen, wie sich die Zinsen über die Jahre entwickeln. Da gibt es so einen Zinsrechner, sodass man da immer genau sieht, was man in jedem Jahr ausgezahlt bekommt.
Nun darf man sich natürlich nichts vormachen. Das Risiko, das Geld auch wieder zu verlieren, ist vorhanden. Und ich finde, ihr macht darauf besonders aufmerksam, was ich wirklich gut finde. Also man sieht bei jedem Projekt unten drunter groß, dass man dieses Ausfallrisiko hat. Und das ist ein ziemlicher Unterschied zu anderen Crowdfunding-Plattformen, wo das eher versteckt ist. Ist es die persönlichen Anliegen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, also sehr offensichtlich aufmerksam zu machen?
Ja, absolut. Also jeder, der bei uns investiert, sollte sich des Risikos bewusst sein. Ein Totalverlust, wie du sagst, ist möglich. Wir tun natürlich an verschiedenen Stellen unser Bestes dafür, dass das nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz, das soll jedem bewusst sein. Das ist für mich auch eine Form der Nachhaltigkeit sozusagen dort, guten Verbraucherschutz zu betreiben, guten Anlegerschutz zu betreiben. Und man sollte eben nur das investieren, was man im schlimmsten Fall eben auch verschmerzen kann, wenn es zu so einem Totalverlust kommt. Natürlich ist es so, dass zu jedem Projekt gibt es eine Bonitätsprüfung, die man einsehen kann auf der Plattform. Man kann eben diese Energieberatungsberichte einsehen, also dass diese energetischen Maßnahmen auch wirklich Sinn machen. Man kann sich natürlich dadurch, dass man ab 50 Euro schon investieren kann, kann man sehr breit diversifizieren. Also da kann man natürlich schon viel dafür tun, dass sollte es zu einem Totalverlust kommen, dass das eben ja im eigenen Portfolio dann so minimal wie möglich ausfällt. Mhm. Und ja, genau, also von daher, wir gehen offensiv damit um, wir haben da nichts zu verbergen. Und wenn man dann aber bereit dazu ist, dann kann man eben auch durchaus eben überdurchschnittliche Renditen erlangen, die eben diesem Risiko dann auch ein Stück weit angemessen sind. Mhm. Und ja, so kann sich jeder da sein Portfolio zusammenstellen.
Ja, wobei ihr jetzt ja auch nicht ganz so viele Projekte im Jahr habt. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr? 4, 5 oder mehr im Jahr?
Das hat sich ziemlich gesteigert. Also im ersten Jahr haben wir, glaube ich, irgendwie 5, 6 oder so nur gemacht. Aber wir sind jetzt bei mittlerweile 50 Projekten angekommen, die wir seit 2013 gemacht haben. Ich glaube, das 51. läuft gerade jetzt. Also die Schlagzahl hat sich deutlich erhöht und sollen auch noch weiter mehr werden. Also momentan ist es meistens so, dass wir so zwischen 1 bis 3 Projekte parallel auf der Plattform haben. Mhm. In der Anfangszeit war es teilweise auch so, dass die Leute so schnell investiert haben, dass wir mit den Projekten nicht hinterhergekommen sind. Ja. Und dann manchmal auch ein paar Wochen nichts auf der Plattform war. Aber da sind wir glücklicherweise jetzt drüber hinaus, dass die Leute eigentlich immer mindestens ein Projekt vorfinden.
Mhm. Das heißt ja dann, also Diversifikation ist natürlich das A und O, auch wenn man jetzt so eine risikoreichen Investment-Sachen macht. Wie verdient ihr denn euer Geld?
Ja, wir bekommen eine Provision bei erfolgreich finanzierten Projekten. Und darüber hinaus gibt es eine Handling-Fee, um dann über die Laufzeit der Projekte auch die ganzen Anlegerdaten zu verwalten, die Auszahlungen zu organisieren. Also das Geld, muss man nochmal dazu sagen, vielleicht geht ja immer zuerst an ein Treuhandkonto und wird von diesem Treuhandkonto, wenn die Summe eben zustande gekommen ist, die notwendig ist, zum Beispiel eben die Heizungsanlage zu finanzieren, wird dann eben transferiert an den Projektinhaber. Und dann gibt es natürlich nach einem Jahr dann den Rückfluss der Gelder, die wiederum über einen Zahlungsdienst, also über den gleichen Zahlungsdienstleister auch laufen. Mhm. Und das muss natürlich auch alles koordiniert werden und verwaltet werden.
Das heißt, die Handling-Fee, die zahlt dann der Projektanbieter oder zahlt die der Anleger?
Nee, alle Kosten werden durch den Projektanbieter, den Projektemittenten getragen. Für den Anleger gibt es keine Kosten auf unserer Plattform. Ist auch, sag mal, eher unüblich im Crowdfunding-Bereich. Ich glaube, das macht eigentlich keine Plattform, dass die Anleger dort eine Fee zu zahlen haben. Und bei uns ist es so, dass die Gebühren, die für den Anleger, für den Projektinhaber anfallen, auch über das Crowdfunding eingeworben werden können und dann aber eben auch über die energetischen Einsparungen gedeckt sind. Also alle Kosten werden aus der Maßnahme heraus erwirtschaftet. Mhm. Das ist natürlich auch im Hinblick auf das Risiko natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Theoretisch muss so ein Unternehmen also kein Wachstum generieren, um zukünftig dieses Darlehen zurückzuzahlen, sondern wenn es stagnieren würde, würden eigentlich die energetischen Einsparungen reichen, um diesen dieses Darlehen eben zu tilgen.
Du hast gerade gesagt, es gibt da keinen, der Gebühren verlangt. Also mir fällt auf Anhieb eine Peer-to-Peer-Plattform in Deutschland ein, wo es der Fall ist, wo ich als Anleger dann immer gleich am Anfang Geld zahlen muss, was ich auch immer ein bisschen störend finde.
Okay, war immer ganz bewusst, ja. Kann gut sein.
Was ich noch sagen wollte, ich habe unter anderem bei kritischer Anleger gibt es ja sehr viele Bewertungen zu eurer Plattform und ich habe auch im Netz dann nochmal geschaut. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Also es gibt immer so ein paar verzögerte Zahlungen, habe ich gelesen, aber das wird dann auch immer gut kommuniziert. Und ich meine, bisher gab es erst einen wirklichen Ausfall, oder, von den über 50 Projekten.
Genau, also es gibt streng genommen noch laufendes Insolvenzverfahren bei einem Projekt. Das in dem Fall ist auch mit einem Totalverlust zu rechnen. Aber wie gesagt, das Verfahren läuft noch, deswegen kann man das jetzt eigentlich noch nicht sagen, aber ich sag mal, faktisch wird es so kommen. Ja. Und genau, wie du schon richtig sagtest, es gab ein paar Verzögerungen. Da gab es dann aber bislang auch eigentlich immer Verzugszinsen, die zusätzlich gezahlt wurden. Mhm. Aber auch hier nochmal der Risikohinweis. Also irgendwann, über kurz oder lang, wird es einfach zu mehr Ausfällen kommen. Das liegt in der Natur der Sache. Und wir gehen davon aus und wir hoffen, dass es sich irgendwann mal an das an die Insolvenzquote in Deutschland sozusagen annähert, weil wir ja sehr breit durch unterschiedlichste Unternehmensgrößen und Branchen hinweg Projekte finanzieren. Mhm. Aber das ist jetzt eine reine These. Also das muss man einfach abwarten, wie gut dann die Ausbeute in 10 oder 15 Jahren ist.
Wie kommt ihr an die Projektanbieter ran? Also tauscht ihr euch da über bestimmte Netzwerke aus? Treten die an euch heran oder wie läuft das?
Ja, es gibt mittlerweile ganz, ganz unterschiedliche Quellen. In der Anfangsphase waren es natürlich vor allen Dingen wir im Gründerteam, die losgezogen sind und versucht haben, Unternehmer davon zu überzeugen, dass so ein Crowdfunding eben nicht nur eine Form der Finanzierung ist, sondern auch eine Form der Öffentlichkeitswirksamkeit, der Öffentlichkeitsmaßnahme. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass auch Projekte auf uns zukommen. Wir uns ja schon einen gewissen Namen gemacht haben in diesem speziellen Fokusthema, was wir gewählt haben. Wir fordern auch unsere Anleger und sonstige Interessenten auf, uns Projekte zuzuführen und geben dafür dann auch eine Provision weiter an diejenigen, die uns ein Projekt empfohlen haben oder den Kontakt eben hergestellt haben. Wir arbeiten mit Verbänden zusammen, mit verschiedenen Organisationen, mit Akteuren aus der Energieeffizienz und Energiewelt, die ein Interesse daran haben, dass sich ihre Kunden wiederum so eine Maßnahme zum Beispiel auch leisten können, also auch Hersteller von effizienten Produkten oder Energieberater und so weiter. Also es sind ganz unterschiedliche Quellen, die mal mehr und mal weniger wichtig sind. Also das ändert sich zum Teil auch, aber die Vielfalt macht es da am Ende.
Und ihr habt jetzt ja auch schon Projekte, die in eine zweite Phase gehen. Also dieses Projekt, was ich eingangs schon erwähnt habe, von der Schule in Berlin-Spandau, die geht jetzt in eine zweite Funding-Phase. Und da lief ja die erste Phase dann auch sehr gut, oder?
Genau, also das ist jetzt ein Sonderfall. Da war es so, da sollten ursprünglich 600.000 Euro, was auch unser größtes Projekt bis dato war, für ein Nahwärmenetz in einer Schule eingesammelt werden. Die Summe ist in der Funding-Laufzeit, die in der Regel 3 Monate beträgt, nicht ganz zustande gekommen. Wir haben irgendwie 400 ein paar zerquetschte eingesammelt. Und dann hat sich der Projektinhaber entschlossen oder hat das Projekt trotzdem in Gänze umgesetzt, dann mit Eigenmitteln den Rest sozusagen finanziert und hat sich dann aber dazu entschlossen, diesen Restbetrag auch nochmal einzusammeln, damit seine Gelder wieder frei werden, um neue Projekte zu realisieren. Mhm. Und genau, so gibt es da jetzt den zweiten Teil dieses Fundings. Und wie man sieht, also da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, in der Woche schon wieder knapp 50.000 oder so eingesammelt worden. Also das Interesse der Leute ist groß. Die Zeit hat halt einfach beim ersten Funding nicht gereicht.
Mhm. Interessant finde ich ein anderes Projekt, was jetzt in diesem Jahr auf eurer Plattform dann gefundet wurde. Da geht es nämlich um Deponiegasprojekte in Kolumbien. Südamerika ist ja auch ein neuer Markt für euch, meine ich, ne?
Ja.
Südamerika im Allgemeinen. Und die Funding-Schwelle lag bei 77.000 und mittlerweile habt ihr schon 110.000 eingenommen, was ja ein enormer Erfolg ist, gerade auch bei einem Projekt mit einem Land, wo noch gar keine Erfahrungen sind, ne?
Ja. Genau, also das ist ein sehr besonderes Projekt. Wie du schon sagtest, es geht da um Deponiegas, um Methan, was auf so einer Mülldeponie eben entsteht und bislang einfach so in die Luft, in die Atmosphäre gerät. Und Methan ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2. Ich glaube, irgendwie Faktor 8 oder so etwas. Hier geht es dann in erster Instanz mal darum, dieses Gas, statt dass es einfach austritt, erstmal nur abzufackeln, gar nicht mal energetisch zu nutzen in dem Fall. Das wird wahrscheinlich in einem Folgeprojekt dann noch dazu kommen, dass das dann auch noch energetisch genutzt wird. Aber allein durch dieses Abfackeln, was sich erstmal sinnlos anhört, werden halt, ich muss selber nachgucken, aber ich glaube 140.000 Tonnen CO2, ja 146.000 Tonnen CO2 eingespart. Mhm. Wir hatten das mal berechnet, das ist irgendwie ungefähr die Menge an CO2, die 70.000 Kolumbianer im Jahr emittieren. Mhm. Also von daher ist da schon wirklich was da zustande kommt. Und das kam natürlich bei den Investoren auch gut an. Klar, zum einen eine gute Rendite, zum anderen eine kurze Laufzeit. Dann ist Südamerika sicherlich auch nochmal, ich sag mal, im Gegensatz jetzt zu vielen afrikanischen Ländern, doch auch nochmal ein Stück stabiler von der Struktur her. Mhm. Und da kam dann so einiges zusammen, was dann die Leute überzeugt hat, in 18 Stunden dieses Projekt eben zu finanzieren.
In 18 Stunden war die Funding-Schwelle erreicht.
Nee, war es sogar vollständig finanziert.
Das ist aber echt eine gute Sache. Interessant finde ich es vor allem, ihr habt ja von allen Projekten auch Videos. In erster Linie sind es ja Interviews mit den Projektbetreibern. Da habe ich mir auch das Video jetzt zu dem Projekt in Kolumbien angeschaut. Das war ja eine Geschichte, die war ja eigentlich schon wieder gestoppt vor ein paar Jahren, weil die Gelder da irgendwie zurückgezogen wurden. Und es wurde jetzt wieder auferlegt. Und das ist natürlich auch eine spannende Sache, wenn man dann als Projekt da am Ball bleibt und trotzdem versucht, da was zu erreichen.
Ja, genau, was du da ansprichst, ist also es gibt ja diese sogenannten CO2-Zertifikate, ja. Wo sozusagen das Einsparen von CO2 eben belohnt werden soll in so einem Marktmechanismus. Das ist vor einigen Jahren ziemlich zum Erliegen gekommen, wodurch dann die Finanzierung für dieses Projekt auch ausblieb, obwohl das Projekt als solches eben auch schon, also das Projekt als solches ein gutes Projekt war, aber eben dieser Markt einfach nicht mehr funktioniert hat. Und hier gibt es jetzt feste Abnahmeverträge mit so einem Zertifikatshandlungsinstitution, die eben diesem Projekt diese CO2-Einsparung eben abkauft und dafür dann eben das anderen wieder ermöglicht, CO2 zu emittieren. Das ist ja immer genau dieses Prinzip bei diesem CO2-Zertifikatshandel. Mhm. Und genau, dadurch, dass wir das jetzt finanziert haben, kann dieses Projekt eben umgesetzt werden und diese Zertifikate eben nutzbar gemacht werden.
Mhm. Habt ihr denn vor, noch weitere Projekte in Südamerika zu fahren oder ist es noch nicht geplant?
Es wird wahrscheinlich tatsächlich auch rund um diesen Projektinhaber noch weitere Deponieprojekte geben, weil es da noch zwei, drei gibt, die mit ganz ähnlichen Voraussetzungen vor ein paar Jahren nicht umgesetzt werden konnten. Mhm. Und ich gehe also davon aus. Also wir prüfen jetzt gerade noch die Projekte. Da muss jetzt nochmal der Energieberater drüber schauen und da müssen wir nochmal in die Details einsteigen. Aber ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten da zu weiteren Projekten kommen wird.
Mhm. Ist denn so eine Deponiegasgeschichte so ein südamerikaspezifisches Problem oder ist es ein weltweites Problem?
Das ist im Grunde genommen ein weltweites Problem. Es gibt natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Auflagen dazu und unterschiedlichen Entwicklungsstand und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es das sicherlich an vielen anderen Stellen der Erde auch. Und das ist eben grundsätzlich auch das Prinzip von all diesen Projekten. Also in Deutschland ist einer der Energiespar- oder ist der Energiespar-Weltmeister sozusagen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es hier irrsinnige Potenziale in jedem Haushalt, in jedem Unternehmen, in jeder Institution. Aber wenn man dann natürlich nochmal in weniger entwickelte Länder geht, dann ja, potenziert sich dieses Potenzial nochmal. Und das ist natürlich teilweise wirklich erstaunlich, wie man auch hier sieht mit diesen 146.000 Tonnen, die da eingespart werden. Das schon, also beeindruckt mich dann auch immer wieder, was die Ingenieure dann da so noch rausholen können.
Was ist mit dem asiatischen Markt? Ist da auch was in Planung?
Bislang noch nicht, aber grundsätzlich, wie gesagt, also es gibt diesen Unterschied, dass wir es eben immer mit deutschen Projektpartnern gerade zu tun haben, die dann eben diese Projekte im Ausland umsetzen. Wir sind allerdings auch gerade dabei, gemeinsam mit der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, in so einem Private-Public-Partnership-Programm Vertragswerk und ein System zu entwickeln, das es uns auch leichter macht, ausländische Unternehmen zu finanzieren. Ja. Und von daher kann man da noch gespannt sein, wo wir überall sonst noch Projekte umsetzen werden in Zukunft.
Du hast vorhin gesagt, man kann als Anleger ab 50 Euro Geld anlegen. Wenn ich mir jetzt so andere Plattformen angucke, beispielsweise im Immobilien-Crowdfunding, da geht es erst ab 500 Euro los. Oder bei Crowdinvesting, wenn ich jetzt in Startups investieren möchte, dann geht es auch erst ab 250 Euro los. Und mir wurde häufig gesagt, das liegt daran, weil sich das sonst nicht lohnen würde, weil es viel zu kleinteilig ist. Warum habt ihr euch für diese 50-Euro-Schwelle entschieden?
Also das Argument kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass das zu kleinteilig wäre. Also bei uns und eigentlich ja auch bei allen Plattformen ist die Abwicklung ja weitgehend digital und automatisiert. Für uns macht es eigentlich keinen großen Unterschied, ob das jetzt 100 oder 200 Investoren sind, durch eben diesen hohen Automatisierungsgrad. Von daher weiß ich nicht, ob das so ganz stimmt. Ich meine, natürlich ist es so, wenn man jetzt über die Akquise von Investoren spricht und man gibt irgendwie Geld für Werbung aus oder macht irgendwelche Veranstaltungen und die Leute investieren alle nur 50 Euro, dann ist es natürlich an der Stelle ein Stück weit teurer. Aber ich glaube, da kommt uns zugute, dass wir eben so organisch da auch gewachsen sind, dass die Leute uns weiterempfehlen, dass die Sozialmedien eine große Rolle spielen, dass wir da eben auch eine Crowd, eine Anzahl an Menschen zusammengesammelt haben, die einfach Wiederholungstäter sind, die sich jedes unserer Projekte genau anschauen und dann häufig eben auch investieren und das Ganze teilen in ihren sozialen Netzwerken wiederum. Und von daher, sehe ich da kein grundsätzliches Problem drin. Mhm. Im Gegenteil, also es war tatsächlich auch Teil der Mission, sag ich mal, von BetterVest, zu sagen, wir wollen eigentlich jedem die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Ich meine, klar, auch 50 Euro kann sich nicht jeder leisten, aber irgendwo wollten wir mal so einen symbolischen Wert nehmen. Das ist sowas, was man vielleicht irgendwie von der Großmutter zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommt und was man dann vielleicht in so ein Projekt stecken kann und damit eben nicht nur sein Geld anlegt, sinnvoll anlegt, sondern eben auch CO2 einspart und hilft, diese Energiewende ein Stück weit realer und realistischer zu machen.
Wie läuft es am Ende des Jahres, wenn ich als Anleger jetzt die Steuer mache oder am Anfang des nächsten Jahres, bekomme ich dann von euch eine Erträgnisaufstellung oder wie läuft das?
Genau, jeder Anleger hat so ein kleines Investoren-Cockpit sozusagen, wo verschiedene Daten über seine Verträge und so weiter zusammengetragen werden. Mhm. Und da gibt es dann jeweils auch eine Erträgnisaufstellung über die angefallenen Zinsen.
Ein Problem ist ja bei dieser risikoreichen Anlage, dass man Verluste beispielsweise nicht wie bei Aktien absetzen kann sozusagen oder geltend machen kann. Das hat aber bisher noch keinen davon abgehalten, bei euch zu investieren, oder?
Nö, also das, also ich glaube, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Anlegern auch, ja. muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Also zum einen und man muss auch nochmal zwischen den Projekten, glaube ich, auch ein Stück weit unterscheiden. Mhm. Also wir haben sowohl Leute, die einfach durch die Renditen angelockt werden sozusagen, die sich sagen, auf der Bank oder auf dem Tagesgeldkonto, da kriege ich gerade nichts. Deswegen bin ich auch bereit, ein höheres Risiko einzugehen und ja. Und suche mir jetzt einfach Alternativen. Da gibt es aber natürlich ganz klar auch die Leute, die einfach sagen, ich will, dass mein Geld nachhaltig angelegt wird, dass es mhm. sinnvoll angelegt wird, dass ich weiß auch, was mit meinem Geld passiert. Also das ist ja häufig so, dass man sonst eigentlich sein Geld, sag ich mal, beim Berater oder bei der Bank irgendwo abgibt. Und was dann im Hintergrund passiert, ist eben undurchsichtig oder manchmal im besten Fall undurchsichtig, weil man möchte es vielleicht auch gar nicht wissen, was damit alles an Streubomben und sonst irgendwas in der Welt finanziert wird. Ja. Das ist natürlich auch ein großer Beweggrund von vielen Investoren. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die einfach das einzelne Projekt unterstützenswert finden. Mhm. Und denen ist jetzt, also die das Ganze gar nicht so sehr als eine Geldanlage sehen, sondern die einfach sagen, okay, ich finde das sinnvoll, ich möchte das machen, weil da helfe ich jetzt jemandem im Subsahara-Afrika von irgendwie Kerosinlampen wegzukommen und stattdessen hat er dann eine LED-Lampe in seiner Hütte hängen oder so. Also das sind ganz unterschiedliche Beweggründe und deswegen gehen die Leute auch unterschiedlich dann auch an solche Themen wie, was kann ich da eigentlich steuerlich geltend machen und Ähnliches heran.
Ja, ist ein spannender Ansatz. Also ich glaube, ihr ragt da so ein bisschen heraus, zum einen thematisch eben, weil das schon nochmal was anderes ist. Das ist nicht nur diese pure Rendite, auf die Leute aus sind, sondern da steckt dann schon wirklich mehr dahinter und das merkt man irgendwie auch, wenn man jetzt bei euch bei Facebook auf der Seite mal schaut, auch die Botschaften, die ihr transportiert und da gehe ich als Anleger dann auch komplett anders ran, ne?
Ja, bei uns ist es trotzdem auch wichtig, also es hat auf jeden Fall immer beide Seiten. Also jedes Projekt wird ausführlich von externen Gutachtern geprüft. Es gibt immer die Bonitätsprüfung. Also auch die Wirtschaftlichkeitsseite kommt da nicht zu kurz. Aber wir sagen eben, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit müssen einfach zusammengehen. Und das eine ohne das andere würde einfach keinen Sinn ergeben und deswegen muss man da, so wie wir es hoffentlich dann machen, beide Seiten immer betrachten.
Wie würdest du denn jetzt so die Startup-Szene beurteilen? Du bist ja jetzt auch schon seit fast 6 Jahren da in dem Metier unterwegs. Es gab ja so die erste Boomphase, das war ungefähr 2011, 2012. Und man merkt jetzt aber auch, dass diese Startup-Welle so ein bisschen abebbt, weil viele Projekte dann eben auch pleite gehen. Wie würdest du das sehen?
Ja, also ganz grundsätzlich gehört das Scheitern natürlich in der Startup-Welt absolut dazu. Ja. Jetzt muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Also bei unseren Projekten ist es ja so, es geht nicht um Startups, die finanziert werden. Es sind in der Regel etablierte Unternehmen. Es gibt so ein paar dabei, die noch relativ jung waren, aber in der Regel haben die eben schon ein paar Jahre vorzuweisen. Das heißt, bei uns ist es natürlich ein bisschen anders als jetzt bei einer Startup-Finanzierungsplattform, wo man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen muss, dass ein erheblicher Teil davon scheitern wird. Und ich kann ja nicht die genauen Zahlen nennen, aber da gibt es ja so Gründungsstatistiken, die dann irgendwie sagen, dass nach 5 Jahren irgendwie 80% oder sowas in der Regel ausfallen oder so in der Größenordnung jedenfalls. Mhm. Darüber sollte man sich natürlich bewusst sein, wenn man in Startups investiert. Und das gehört aber ein Stück weit eben auch dazu. Und auch wir sind natürlich als Unternehmen jeden Tag gefordert, uns um besser zu werden, uns auch nochmal zu überlegen, ob das, was wir an Prozessen und Vorgehensweisen irgendwie uns ausgedacht haben, ob das immer noch gilt, ob das nicht sich irgendwie überholt hat, ob wir nicht anders an Dinge rangehen müssen. Und das gehört einfach dazu in der Startup-Welt.
Mhm. Würdest du denn sagen, dass in Deutschland allgemein so eine Kultur des Scheiterns fehlt?
Ja und nein. Also ich finde, also es wird ja häufig so gesagt, so ja, das ist auch gar nicht anerkannt oder man wird dann vielleicht noch jemand macht sich über einen lustig, wenn man scheitert und so weiter. Ich glaube, es ist schon wahr, aber ich glaube, was viel wahrer ist sozusagen, ist, dass die Angst in den Köpfen der Leute vorhanden ist und dass sie denken, die anderen denken dann schlecht über einen und deswegen nicht anfangen zu gründen. Oder das ist also auch in meiner, sag ich mal, kurz nach dem Studium oder so, oder im Studium hätte ich jetzt nie drüber nachgedacht, zu gründen. Das war irgendwie keine Option für mich. Und ich glaube, das ändert sich aber jetzt auch. Also wenn ich mir so manche Gründungsveranstaltungen anschaue, wo die Leute teilweise irgendwie so als Abiturienten oder junge Studenten irgendwie sich mit allen möglichen Startup, Lean Startup Technik und oder Methodik und Ähnlichen auseinandersetzen. Es ist einfach mehr eine Option geworden inzwischen. Und ich glaube, je mehr das Leute als Alternative zu einer ganz normalen Jobkarriere sehen, desto mehr setzt sich dann auch diese Kultur durch, die notwendig ist. Und klar, es gibt immer auch eine Hype-Phase irgendwie und auch alle schauen immer nach Berlin und Berlin, die Gründerhauptstadt und so weiter. Aber in Wahrheit ist natürlich Gründen in Wanne-Eickel genauso wichtig wie Gründen in Berlin. Ja? Und und nicht nur wichtig, sondern auch genauso möglich. Und natürlich gibt es da andere Herausforderungen und vielleicht sind Netzwerke nicht immer so gut wie in solchen Metropolregionen. Mhm. Aber ich glaube fest daran, dass es überall möglich ist, dass man überall auch Leute findet, die sich aufmachen, Dinge umzusetzen. Und hoffentlich auch immer mehr Leute, die sich aufmachen, mit ihrer Gründung dann eben auch soziale und ökologische Herausforderungen zu lösen. Mhm. Das ist so ein Thema, was mir einfach am Herzen liegt, dass einfach nur ein Unternehmen gründen kann jeder, in Anführungszeichen, aber damit dann auch die Welt ein Stück besser machen, das finde ich ein wichtiges Ziel, ohne die Wirtschaftlichkeit außer Augen zu verlieren, also immer irgendwie mit einem gesunden Rationalismus auch, aber ich finde es wichtig, dass man eben versucht, einen Impact irgendwie zu erzeugen und das machen wir hier jeden Tag.
Legst du denn selber in Crowdfunding-Projekte oder auch in Aktien an?
Klar. Also ab und zu, also vor allen Dingen ab und zu in Crowdfunding-Projekte. Ich bin gerade dabei, mich ein bisschen mehr mit dem Thema ETFs zu beschäftigen, aber noch ziemlich am Anfang, muss ich sagen. Deswegen, glaube ich, bin ich wahrscheinlich auch mal das erste Mal auf deinen Podcast irgendwann gestoßen. Ich habe in der Frühphase sozusagen so in dieser Dotcom-Blasenzeit habe ich mal angefangen, mich so ein bisschen mit Aktien zu beschäftigen und dafür zu interessieren. Bin aber damals dann irgendwie natürlich furchtbar auf die Nase gefallen, irgendwie mit Cargolifter unter anderem. Habe ich, glaube ich, einen Teil von meinem Zivi, von meiner Zivi-Abfindung habe ich in Cargolifter Aktien gesteckt. Ich bin kein versierter Börsenanleger, muss ich sagen. Und ich bin auch zu dem Thema Finanzen eigentlich jetzt eher so als Mittel zum Zweck gekommen, weil ich eben hier dieses Thema Energiewende eben einfach angehen wollte. Aber ich finde es total interessant, welchen Hebel man gerade auch in Nachhaltigkeitsbelangen, wenn man über das Thema Finanzen etablieren kann oder ansetzen kann, weil alle denken irgendwie über ihr Bioessen nach und vielleicht die noch etwas bewussteren denken auch noch drüber nach, welchen Einfluss irgendwie ihre Kleidung oder so hat, welchen ökologischen Fußabdruck das hat, aber über seine Finanzen und den ökologischen Fußabdruck denken gar nicht mal so viele Leute nach und da kann man aber gerade besonders viel machen und das finde ich ein spannendes Thema.
Ja, wie wird es dann weitergehen mit der Energiewende? Meinst du denn, dass es wie geplant laufen wird, dass die ganzen Atomkraftwerke in wenigen Jahren abgeschaltet werden oder wird sich das alles verzögern?
Nee, ich glaube nicht an eine Verzögerung. Also natürlich gibt es immer Herausforderungen bei der Energiewende, aber das gibt einfach so viele Trends und also technologische und wirtschaftliche Trends, die dahin weisen. Also wenn man sich die Entwicklung von Speichertechnologien anschaut, wenn man sich die Entwicklung von den Erneuerbaren anschaut und wenn man sich auch anschaut, wie jetzt zum Beispiel die Politik gerade anfängt, stärker das Thema Energieeffizienz auch in den Vordergrund zu stellen und ein bisschen weiter wegkommt von der reinen Förderung, von der Erzeugung. Also ich glaube, da gibt es so viele Tendenzen, die in die richtige Richtung weisen, dass sich das nicht aufhalten lässt, auch wenn es immer temporäre Rückschläge und Einbrüche geben kann. Mhm. Aber man sieht jetzt gerade auch, ich habe gerade heute noch irgendwie Zahlen aus China gehört, wie sich China auf den Weg gemacht hat, die Energiewende voranzutreiben, wo man, also natürlich sind die immer noch unglaublich große Emittenten und von CO2 und da gibt es noch unglaublich viel Kohleenergie und so weiter. Aber trotzdem, die haben sich auf den Weg gemacht und die machen das kontinuierlich und stetig. Und das hat vor ein paar Jahren, hat das noch jeder als ökologische Fantasien irgendwie abgetan. Mhm. Und mittlerweile wundern sich alle, wie sich das entwickelt hat. Und auch ein Donald Trump kann meines Erachtens das ganze große Thema nicht aufhalten. Aber es wird Rückschläge geben, davon bin ich auch überzeugt.
Wobei ich finde das immer interessant, wenn man jetzt auch mal nach Afrika guckt, da liest man ja auch häufig, dass Afrika sozusagen das Mülllager von China ist, dass sie da zum Beispiel alte Solarzellen dann einfach in die Landschaft schmeißen und dass die ganzen ausrangierten Fahrzeuge, Mopeds, alle aus China dann nach Afrika verschifft werden. Das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen bedenklich, ne?
Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, also es ist nicht alles heile Welt. Ich will nicht sagen, dass da jetzt keine Probleme geben würde. Aber wenn wir jetzt über die langfristigen Entwicklungen sprechen, und es ist natürlich auch noch die große Frage, also was ist eine rechtzeitige Energiewende? Also wie viel Nebenwirkungen des Klimawandels müssen wir ertragen? Und mit jedem Jahr, dass wir jetzt, sag ich mal, mit Diskussionen und politischen Auseinandersetzungen verlieren, wird es natürlich schlimmer. Also das steht auch außer Frage. Aber man sieht zum Beispiel eben auch auf dem afrikanischen Kontinent, wie ganze Technologieentwicklungen einfach übersprungen werden. Ja, man spricht ja in der Innovationsforschung spricht man auch so vom Leapfrogging, ja, also vom Bockspringen von Technologien. Also dass dann plötzlich dort eine Stromversorgung, eine dezentrale Stromversorgung aufgebaut wird, dezentrale Netze, also kleine Verteilnetze in dörflichen Regionen aufgebaut werden und man eben gar nicht mehr diesen Weg über die kilometerlang über Landleitungen, die mit vielen Milliarden irgendwie finanziert werden müssen, gehen muss, sondern eben direkt diesen dezentralen Weg einschlagen kann. Und wenn man natürlich von so einem niedrigen Niveau startet, ist es auch viel leichter, Dinge zu verändern und diesen Wandel eben zu machen. Und das ist eben genau, glaube ich, auch das, was man eben dann in China auch zum Beispiel sieht. Und ja, aber auch da, wie gesagt, also es gibt natürlich immer Rückschläge und wenn dann die Entsorgung der Module nicht vernünftig passiert, ist es natürlich auch eine schlimme Sache, die man in den Griff bekommen muss und an der man arbeiten muss.
Super, dann würde ich jetzt einfach zum World Shuffle übergehen. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz smoother Übergang. Das heißt, ich nenne dir einfach ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kürzer sein, kann aber auch ein bisschen länger sein, wie du magst. Und beginnen möchte ich mit Suriname.
Das ist das Land, aus dem mein Vater stammt, in Südamerika. Mhm. Den meisten unbekannt, liegt zwischen Guyana und Französisch-Guyana oder auch nördlich von Brasilien auf dem südamerikanischen Kontinent. Ist eines der Länder, was noch ganz puren Regenwald hat. Ein Großteil des Landes besteht auch aus Regenwald. Mhm. Und meine Eltern sind gerade da, machen gerade einen kleinen Besuch dort. Und ich hoffe, dass ich bald auch mal wieder hinkomme.
Wobei bekannt ist es ja unter anderem dadurch, dass viele holländische Nationalspieler von da kamen, oder?
Ja, das ist richtig, genau.
Patrick Kluivert zum Beispiel und Clarence Seedorf auch.
Also ich bin kein großer Fußballfan, deswegen kenne ich nicht immer alle, aber die beiden Namen sagen mir auf jeden Fall was und da bin ich ziemlich sicher, genau. Ruud Gullit war noch einer, der auch aus Suriname stammt und es gibt sogar einen Nationalspieler in der niederländischen Nationalmannschaft, der den gleichen Nachnamen wie ich trage. Okay. und der wahrscheinlich irgendwie um ein paar Ecken verwandt ist. Also den gab es in den 60er Jahren oder so. Also der ist schon, schon lange nicht mehr aktiv. Genau.
Okay. Der nächste Begriff ist künstliche Intelligenz.
Ist eine große Chance und durchaus auch eine große Herausforderung und eines der spannendsten Themen, mit denen ich mich beschäftige, wenn ich mich nicht mit Betterwest und Energieeffizienz und Ähnlichem befasse.
Ja, was meinst du, was ist der nächste große Trend, der kommen wird? Die selbstfahrenden Autos oder was komplett anders?
Also bei den selbstfahrenden Autos ist das größte Problem nicht die Technologie, sondern eher die Regulatorik. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie beim Crowdfunding oder bei den Fintechs generell. Ja. Bin ich noch nicht so ganz sicher. Also ich meine, es gibt jetzt so ein paar amerikanische Staaten, die da sehr progressiv rangehen und so weiter. Also es wird kommen, davon gehe ich aus. Aber wann es kommt, hängt stark von diesem regulatorischen Thema ab. Und ich glaube, das, was daran am interessantesten sein wird, ist, dass die künstliche Intelligenz im Hintergrund arbeitet, für uns arbeitet, wohlgemerkt, nicht gegen uns. Und man gar nicht so genau weiß, dass irgendwo künstliche Intelligenz drin ist. Also es ist auch heute schon so, dass man das ganz häufig einfach nicht weiß. Also die Spracherkennung an deinem Handy ist aus Militärprojekten in 50er, 60er Jahren im Bereich der künstlichen Intelligenz, sag ich mal, hervorgegangen und hat da ihre Basis. Es gibt Kläranlagen, die ihre Klärleistung optimieren mit künstlichen Intelligenzalgorithmen. Mhm. Also das Thema ist jetzt schon überall und es wird noch viel mehr in alles reinfließen. Es gibt da so einen amerikanischen Technologie-Philosophen, Publizisten, Kevin Kelly, der sagt, dass künstliche Intelligenz eigentlich sowas sein wird wie Strom, dass man sich das einfach bezieht, dass man das aus der Cloud sozusagen zubuchen kann und das, was man vorher händisch betrieben hat, betreibt man nach der Entwicklung vom Strom eben mit Energie. Und das, was man bislang mit einem Kopf durchdacht hat, kann man plötzlich mit 25.000 Köpfen durchdenken, wenn man sich ein bisschen künstliche Intelligenz dazu schaltet. Und das werden wir nach und nach immer mehr im Alltag sehen.
Das ist echt ein spannendes Thema und vieles bekommt man gar nicht so direkt mit. Also es ist einfach da, aber so den Weg dahin, jetzt, wenn man jetzt Siri nimmt oder irgendwelche anderen Sachen, die bemerkt man zwar im Alltag und das entwickelt sich immer weiter, aber wie du eben gesagt hast, das kommt ursprünglich aus Militärprojekten, das ist gar nicht so bewusst.
Ja, und also man hat so das Gefühl, dass also es wird natürlich immer geprägt auch von dem, was so aus Science-Fiction-Filmen kommt und was was dann so eine ganz ferne Vision erstmal zeichnet. Es ist aber eben viel näher dran und viel alltäglicher, wenn man sich es genau anschaut. Mhm. Aber auch diese fernen Visionen sind natürlich spannend. Also es gibt ja jetzt auch viel Diskussion darum, was ist, wenn Arbeitsplätze bis ins mittlere Management hinein zukünftig von künstlicher Intelligenz übernommen werden, brauchen wir dann ein bedingungsloses Grundeinkommen, worüber jetzt viele diskutieren. Also plötzlich aus einer ganz anderen Richtung. Ja, früher waren es in Anführungszeichen die Gutmenschen, die über bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren. Jetzt sind es Silicon Valley Technologiekonzernführer oder irgendwelche Technologiemagnaten, die auf einmal dafür plädieren, sowas einzufügen. Mhm. Also da schließt sich auch wieder so der Kreis zum Anfang. Also diesen Wandel in der Kultur, in der Wirtschaft, in der Technologie und seine Folgen zu beschreiben. Das verbinde ich oder zeigt sich an diesem Thema künstliche Intelligenz in einer ganz besonderen Form. Hm.
Ja, die Diskussion in der Schweiz fand ich auch sehr spannend. Da war ja die Volksabstimmung. Und also das Thema, das wird noch einige Male auf die Agenda kommen. Einfach auch, weil das Geld halt bei vielen dann nicht mehr zum Leben reicht. Ne?
Ja, also warten wir es mal ab, weil also ich bin kein Freund von diesen totalen Utopien. Ich bin aber auch kein Freund von den totalen Dystopien. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Und wir haben natürlich auch über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gesehen, dass diese großen technologischen Entwicklungen in Summe eigentlich immer dazu geführt haben, dass es der Menschheit ein Stück weit besser geht. Also wenn man es mal global betrachtet. Und auch klar, es gibt jetzt natürlich eine auseinanderklaffende Schere in vielen Gesellschaften. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal überlegt, auf welchem Niveau dann auch die Schlechtverdienenden heute leben, und wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit, was dann zum Beispiel in Schwellen- und Entwicklungsländern gerade jemand vielleicht am Tag verdient und was er sich leisten kann, ja, ist natürlich manchmal auch ein Stück weit eine Frage der Relationen. Und wenn man das jetzt noch weiter in die Zukunft spinnt, wird es, glaube ich, auf jeden Fall mehr Menschen besser gehen. Und da bin ich ziemlich optimistisch, wird Technologie einen großen Einfluss haben.
Ja, ich finde das spannend, was du sagst, weil, also ich höre mittlerweile ja jeden Tag, selbst heute wieder, dass viele kaum Geld haben. Es ist ja auch wahr. Aber nichtsdestotrotz, die sehen alle pessimistisch in die Zukunft. Aber es wird so viele neue Möglichkeiten geben und das wird sich dann trotzdem auch wieder anpassen.
Ja, bin ich auch von überzeugt. Ja. Also ich bleib da optimistisch.
Sehr gut. Der nächste Begriff ist Familie.
Familie ist sehr wichtig, ist manchmal sehr schwer zu vereinbaren mit der Startup-Welt, aber ich versuche das jeden Tag aufs Neue hinzubekommen. Ich bin momentan auch in Elternzeit und habe ja versucht, so viel Zeit wie möglich mit meinen zwei kleinen Töchtern zu verbringen, die 3 Jahre und 8 Monate oder 9 Monate jetzt sind. Und ja, wichtiges Thema.
Ja. Das nächste ist eine Begriffsdefinition, nämlich Crowdinvesting versus Crowdfunding.
Ja, das ist eine lange, eine diffizile Diskussion. Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, es ist erstmal ein relativ deutsches Phänomen, diese Unterscheidung zu machen. Im angelsächsischen Raum spricht man eigentlich immer von Crowdfunding und setzt dann ein Wort davor, um das zu spezifizieren. Man spricht zum Beispiel von Donation-based, also spendenbasierten Crowdfunding. Mhm. Wenn man ein solches Crowdfunding meint, wo man eben keinen Gegenwert, keine Rückzahlung bekommt. Man spricht häufig von Equity-based Crowdfunding, wenn man in Startups investiert, weil es darum geht, Anteile an diesen Unternehmen zu erlangen. Das gibt es aber zum Beispiel eigentlich so in der Form in Deutschland nicht, weil man nicht direkte Anteile erwirbt, sondern eigentlich immer ein Darlehen gibt. Durch das Kleinanlegerschutzgesetz hier in Deutschland ist man ja auf ein bestimmtes juristisches Modell beschränkt dabei. Man könnte es aber trotzdem eben als Crowdinvesting bezeichnen, weil man eben Geld zurückbekommt. So ist es eben auch bei uns. Also das vereint dann auch wieder verschiedene Kategorien von Crowdfunding oder Crowdinvesting. Also ein bisschen akademische Diskussion, würde ich sagen. Eigentlich kann man es, finde ich, synonym verwenden und muss dann eben spezifizieren, was man genau meint, wenn man davon spricht.
Hm. Okay, ich habe noch 3 Begriffe für dich. Der nächste, Rockmusik.
Ist die Wurzel meines Musikgeschmacks. Ich bin mit Guns N' Roses, Aerosmith und so, sag ich mal, gestartet. Später ging es dann ein bisschen härter weiter mit Rage Against the Machine, Sepultura, Machine Head und ähnlichen. Und ja, ist immer noch für mich eigentlich so meine Lieblingsmusikkategorie, auch wenn sich mein Geschmack mittlerweile ein bisschen breiter gefächert hat und ich mir alles Mögliche inzwischen anhören kann, was früher undenkbar gewesen wäre.
Das kenne ich. Also ich werde ja auch ein bisschen älter und reifer und da wird die Musik dann auch ruhiger. Aber bei mir ist trotzdem immer noch Rockmusik das Nonplusultra.
Ja, ich glaube, das,
also Gitarre muss
das sein. Kriegt man auch nicht raus eigentlich.
Ja, aber dann bist du ein perfekter Gast für den Finanzrocker-Podcast. Ich habe ja nicht so viele, die Rockmusik hören.
Das ist total schade, ja. Es wäre eigentlich cool, wenn man, also das widerspricht wahrscheinlich irgendwelchen Rechten, GEMA-Rechten oder sonst was, aber wenn jeder Gast eigentlich so ein bisschen Musik mitbringen könnte oder so, man so ein paar Einspieler zwischendurch hätte, das fände ich eigentlich ganz cool.
Ich glaube, da hätte ich schon häufiger Helene Fischer und so gehabt. Und Matthias Reim hätte okay. ich auch gehabt, ja.
Oh. Okay, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee. Ich nehme das wieder zurück.
Aber das wäre mal spannend, da muss ich mir vielleicht mal Gedanken machen. Kommen wir zum vorletzten Begriff, der nennt sich Frankfurt.
Frankfurt, meine Wahlheimat seit, ich weiß gar nicht ganz genau, seit 2007, glaube ich. Und wahrscheinlich die unterschätzteste Stadt Deutschlands, die mit dem schlechtesten Ruf. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der ein bisschen mehr als einen Tag hier verbracht hat und nicht sich vorstellen könnte, länger hier zu bleiben.
Und dann komme ich zum Abschluss, zum Begriff Glück.
Einatmen, ausatmen.
Und genießen.
Und genießen, ja. Also Glück ist, ist relativ, würde ich sagen. Glück ist meistens schwer fassbar. Und am glücklichsten bin ich, wenn ich eine ruhige Minute habe und ein- und ausatmen kann.
Und am besten die Töchter neben dran sitzen.
Genau.
Sehr schön. Patrick, das hat mir eine Menge Spaß gemacht mit dir, auch über andere Themen zu sprechen. Von daher vielen Dank für das tolle Interview und ich glaube, die Hörer, die können da eine ganze Menge mitnehmen.
Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe es. Besucht betterwest.com, schaut es euch an, lest die Risikohinweise, liebe Zuhörer. Und ich würde mich freuen, wenn du bei deinen zukünftigen Interviews die Gäste auch immer mal auf das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, bei ihren Produkten und so weiter ansprichst. Mhm. Weil nur wenn wir alle als Verbraucher, als Konsumenten einen gewissen Druck erzeugen in Richtung Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, dann können wir diese Welt ein Stück besser machen. Und da möchte ich jeden Hörer und auch dich dazu auffordern, da einen kleinen Beitrag zu leisten.
Ausrufezeichen, das ist klare Ansage. Das werde ich berücksichtigen.
Klasse.
Von daher, vielen Dank, Patrick, und alles Gute für dich.
Alles klar, rock on.
Ciao.
Ciao.
Soweit das Interview mit Patrick Meinels von BetterWest. Ich fand es sehr interessant, auch mal über etwas andere Themen zu sprechen als nur ETFs und Aktien. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen und auch ein bisschen einen anderen Ansatz mal hören. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes von dir, denn nur so habe ich die Möglichkeit, dann wirklich dauerhaft sichtbar zu sein. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von NJ Wobber. Er schreibt: Klasse Podcast mit neuen Blickwinkeln. Kurz und knapp, klasse Podcast. Die Mixtapes sprechen mich nicht an, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ein Sternabzug, da das ständige Vorlesen der Bewertung nervt und meist 3 Minuten ins Land ziehen, bevor es losgeht. Gegebenenfalls diese ans Ende stellen, sodass Leute wie ich dann abschalten können. Danke für deine Arbeit und weiter so. Diese Bewertung muss nicht vorgelesen werden. Ja, ich habe es natürlich trotzdem vorgelesen, denn ich habe die Bewertung ja nach hinten gepackt, weil letztendlich mich hat es auch gestört, dass das Interview dann erst teilweise nach 5 Minuten losging. Und so habe ich jetzt einfach viel mehr Zeit am Ende, dann nochmal ausführlicher was darüber zu erzählen, über die Bewertung. Und von daher, ja, die Idee, die ist gut. Und ich hoffe, du kannst dann damit auch leben, dass die Bewertungen jetzt am Ende sind. Und die zweite Bewertung kommt von Statster. Er schreibt: Der Beste, den Podcast mit dem Finanzvisier habe ich schon mal bewertet, hier habe ich es ganz vergessen. Der wahrscheinlich beste Solo-Finanzpodcast, absolut zu empfehlen. Nicht nur die Finanzpodcasts sind super, auch und gerade die Interviews und Mixtapes machen Daniels Podcast zu etwas Besonderem. Man merkt spätestens, wenn man mal ein paar andere Podcasts gehört hat, wie viel Herzblut, Leidenschaft und Liebe zum Detail hier drin steckt. Daniel liest nicht einfach nur vor, er erzählt frei und geht auf seine Gesprächspartner ein. Mach weiter so. Ja, Setzter, vielen Dank für die Bewertung. Das freut mich, dass du so einen Gefallen an meinem Podcast hast. Und das motiviert er natürlich. Und man sieht natürlich hier auch mal, wie unterschiedlich diese Mixtapes aufgenommen werden. Aber wie gesagt, ich finde es einfach wichtig und nicht jede Folge ist für jeden. Ich glaube, so das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt auch nicht für jeden. Gut, ich meine, die Vielfalt, die möchte ich mir halt bewahren und deswegen Sowohl die Mixtapes als auch die unterschiedlichen Finanzthemen spielen eine wichtige Rolle und für mich ist Abwechslung viel wichtiger, als jetzt immer nur sklavisch das Gleiche zu behandeln. Ja, von daher nochmal herzlichen Dank auch an NJ Wobber für die Bewertung und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann gibt's einen alten Bekannten zu hören. Bis dahin, macht's gut und ciao.